Ich lese uns die Verse 12 bis 15 aus dem 5. Kapitel des 1. Thessalonicher Briefes. Da geht es um geistliche Regeln, die der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist der Gemeinde vorstellte und aufs Herz legte. Wir bitten euch aber, liebe Brüder, erkennt an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen. Habt sie umso lieber um ihres Werks willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach, untereinander und gegen jedermann. Es ist seltsam, dass solche Worte an diese erweckte Gemeinde zu Thessalonich geschrieben werden. Wir haben nämlich doch die ganze Zeit von dieser Gemeinde gelesen, dass sie eine wunderbare geistliche Ausstrahlung in der Umgebung hatte. Die Leute redeten von ihnen, sie staunten über sie. Und nun müssen auch noch solche Regeln an sie ausgesprochen werden. Ich lese uns mal die Vorzüge nochmal, die diese Gemeinde hatte, zum Beispiel im 1. Kapitel, Vers 3. Da wird von ihr gesagt, dass sie ein großes Werk des Glaubens führen und die Arbeit der Liebe unter ihnen pulsiert und die große Geduld, die sie haben, in der Hoffnung auf den Herrn Jesus Christus. Das sind also wunderbare Aussagen, die beinhalten, da scheint alles in Ordnung zu sein. Da muss gar keine Korrektur angesetzt werden, denn es geht ja alles wunderbar durch den Heiligen Geist voran. Und im 2. Kapitel, aber Vers 13, wird sogar gesagt, dass sie so einfältig in ihrem Herzen geglaubt haben, dass sie die Worte, die die Apostel ihnen mitteilten und Paulus ihnen mitteilte, nicht als Menschenwort, sondern als Gotteswort annahmen. Sie merkten also, dass hier ein Bote ist, der ihnen Gotteswort sagt, der nicht eine menschliche Meinung vertritt. Wunderbar, wie einfältig sie waren durch die Führung im Heiligen Geist. Und dann lesen wir im 3. Kapitel, Vers 4, aber etwas Neues, was auch in eine Erweckungsgemeinde hineinkommen kann, und da können Schwankungen des Glaubens auftreten. Da heißt es zum Beispiel, Paulus sagt, schon als wir bei euch waren, sagten wir es euch doch voraus, dass Bedrängnisse über uns kommen würden, wie es auch geschehen ist und wie ihr wisst. Plötzlich kommen Bedrängnisse. Solange alles gut geht, brauchen wir kaum Ermahnungen. Aber wenn plötzlich Situationen eintreten, die wir gar nicht geahnt haben, kann der Glaube ins Schwanken kommen. Heute habe ich auch gerade bei einem Telefonat einer Schwester gesagt, dass sie ganz allein auf den Herrn achten soll und dass das, was sie erlebt, auch in Krankheitsnöten, keiner nachvollziehen kann. Dass sie sich nicht auf Trostworte von Menschen allein verlassen soll, denn die bringen sie ins Schwanken, sondern auf das, was Jesus Christus sagt. Es kommen Anfechtungen und dann kann der Glaube plötzlich und auch das Miteinander schwierig werden. Schwierigkeiten im eigenen Leben gebären meistens auch Ungerechtigkeiten untereinander. Man hat keine Spannkraft mehr. Man hört demnächst nicht mehr zu. Man maßregelt ihn. Man schimpft mit ihm, weil man keine Kraft hat, das anzunehmen, was der andere sagt. Das kommt also aus den Schwierigkeiten. Ich habe es euch vorher gesagt, sagt der Apostel Paulus, dass Verfolgungen kommen müssen. Und im 4. Kapitel haben wir dann gelesen, dass er sie trösten musste und musste ihnen sagen, bitte verhaltet euch nicht so wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Es wäre ihnen nicht geschrieben worden, wenn nicht die Gefahr oder vielleicht sogar schon das Bild solches Lebens vorhanden gewesen wäre. Seid nicht so wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Da ging es ja darum, dass etliche verstorben sind aus der Gemeinde. Und nun kam ein Schwanken ins Herz der Gläubigen. Und sie fragten sich vielleicht gegenseitig ab, sie verdächtigten sich sogar, ob die anderen vielleicht gar nicht zur Gemeinde gehören, weil die ja noch leben, oder die vielleicht nicht dazu gehörten, die schon gestorben sind. Was ist los? Die Gedanken gehen plötzlich gegeneinander, vielleicht sogar auch Worte und vielleicht sogar Taten. So musste der Apostel Paulus also ihnen schreiben in dieser kleinen Zerreißprobe: bleibt ruhig, handelt nicht ungerecht, hört nicht auf, im Geiste Gottes zu leben, bleibt in der Freude am Herrn, kümmert euch jetzt nicht um Dinge, die noch gar nicht dran sind. Er sagte: Zeit und Stunde weiß doch niemand. Ist es gar nicht nötig, euch zu sagen, ist nicht nötig, davon zu schreiben, wann Zeit und Stunde ist, wann Jesus wiederkommt. Es geht um das Heute. Bleibt heute in der Freude. Lasst euch durch die Trübsalen, so wollte er sagen, nicht abbringen von der Erweckung. Lasst euch nicht gegeneinander bringen. Genau das wird nachher plötzlich hier geschrieben. Wir bitten euch, liebe Brüder, erkennt an, die an euch arbeiten. Merkt, dass der Herr weiter mit euch wirken will und an euch wirken will. Habt sie umso lieber um ihres Werkes willen. Haltet Frieden. Am Anfang des Briefes hätte man das nicht geahnt, dass solche Worte überhaupt ausgesprochen werden müssen. So eine freudige Gemeinde, die alle Menschen bekehren will, die sich lieb haben, die Glauben haben. Und plötzlich wird gesagt, haltet Frieden. Da merken wir, wie schnell auch diese Freude am Herrn getrübt werden kann, wenn Schwierigkeiten auftauchen. Nicht? Wir reden von Krankheiten. Wir sind traurig über Leute, die krank sind. Da weicht irgendwo unser Glaube manchmal, den wir vorher so freudig hatten. Wir sehen in diesen Dingen gar nichts Gutes. Wir sehen nur Schlechtes darin. Aber wenn wir auf dem Weg mit dem Herrn Jesus gehen, ist alles gut, was wir erleben. Alles dient uns zum Besten, so schrieb auch der Apostel Paulus im Römerbrief, denen, die Gott lieben. Und bei dem Wort alles sind auch Situationen gemeint, die äußerlich unangenehm aussehen, die uns aber letztlich doch dienen. Nur wir Menschen achten oft nicht darauf und lassen uns dann hin und her wiegen. Haltet Frieden. Und die, die unordentlich wandeln, weiß zurecht, sowas gibt's auch in der Erweckungsgemeinde. Und Kleinmütige gibt's da plötzlich auch. Ja, die waren doch vorher so enthusiastisch, die sind doch im Glauben vorangegangen. Schwach schien noch niemand zu sein. Und Geduld hatte doch jeder. Und Böses hat schon niemand mit Bösem vergolten. Das gab es doch gar nicht, denn sie waren doch alle in der Liebe. Verstehen wir diesen Gegensatz? Am Ende des Briefes müssen solche Dinge ausgesprochen werden. Weil es auch anderes gibt, was Christen belastet. Verfolgung, Not, bis hin zum physischen Tod. Aber mittendrin sollen wir immer wieder Aufblick behalten zum Herrn. Wir lernen ja aus diesen Worten. Vielleicht zur Einleitung etwas darüber, wie einseitig wir als Kinder Gottes berufen sind und leben dürfen und sollen. Und das nicht vergessen, dass wir gar nicht mehr für uns da sind, sondern für den, der uns erlöst hat am Kreuz auf Golgatha. Ein Mensch, der also Sündenvergebung empfangen hat und den Heiligen Geist und somit das neue Leben bekommen hat und zu der weltweiten Leibesgemeinde Jesu gehört, lebt nicht mehr für sich selbst. Er hat gleichsam sein Leben an Gott verloren und das Leben aus Gott gewonnen. Er hat sein eigenes Leben an Gott verloren und das, was Gott in Jesus bereitet hat, gewonnen. In Matthäus 10 steht es ja auch, in Vers 39, wer da glaubt, sein Leben persönlich zu gewinnen, wird's verlieren. Aber wer es verliert um meinetwillen, der gewinnt es. Und dieser Wechsel, der muss immer wieder bejaht werden. Ich habe mein Leben verloren an Gott, an Jesus Christus. Und dadurch habe ich was Neues gewonnen. Und in diesem Neuen muss ich bleiben, egal was auf mich zukommt und was mich bewegt. In Römer 6, das will ich mal so als Vorspann sagen, schreibt der Apostel Paulus auch ab Vers 8, sind wir mit Christus gestorben, dann glauben wir, dass wir auch mit ihm leben. Wenn wir mit ihm gestorben sind, dann auch mit ihm leben. Und wir wissen, dass Christus von den Toten erweckt nicht stirbt. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Sind wir also mit ihm gestorben, dann sind wir auch mit ihm zum Leben gekommen. Und dieses neue Leben hört nie auf. So wie Christus nicht wieder stirbt. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. Sind wir mit Christus gestorben, dann leben wir jetzt in der Auferstehung für Gott. Nur für Gott. Nur ihm gehören wir an. So auch ihr, schreibt der Apostel Paulus, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus. Dieses lebt Gott wird in der Welt angefochten, weil die Welt hat ein ganz anderes Leben. Sie lebt nämlich nicht für Gott. Sie lebt für den Fürsten dieser Welt. Das ist ein anderes Leben und wir haben einen gewissen Anteil an diesem Leben. Wir müssen auch hier ordentlich der Obrigkeit gegenüber Rechenschaft ablegen. Wir müssen in dieser Gesellschaft zu Hause sein. Aber das ist keine Gesellschaft im Sinne der Gemeinde Jesu. Es ist die Gesellschaft der Welt. Wir leben mittendrin und die Gefahr ist groß, dass wir vergessen, dass wir in der Gemeinde Jesu zu Hause sind und überlassen uns wieder der Gesellschaft der Welt. Das ist nicht nur bei den Thessalonichern angemahnt gewesen zum Schluss des Briefes, sondern es bei allen Gläubigen anzumahnen, auch bei uns, dass wir das nicht vergessen. So auch ihr, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Darum leben ja auch viele wiedergeborene Gläubige in einer örtlichen Gemeinde zusammen. Das ist überhaupt ein Wunder der Gnade. Dieses Zusammenleben in einer örtlichen Gemeinde ist nur möglich durch das neue Leben aus Gott. Das wäre sonst gar nicht denkbar. Es geht gar nicht. Der Unterschied ist so groß, dass zwei möglicherweise nie zusammenkommen würden. Zwei nie eins werden. Das ist nur durch das neue Leben möglich. Dass da plötzlich Menschen unterschiedlicher Art, unterschiedlicher Gesellschaftsprägung zusammenkommen. Zusammen beten, zusammen singen, sich freuen über ihre Erlösung. Das ist der Grund, warum es örtliche Gemeinde überhaupt gibt. Da, wo der Geist Gottes das Werk der Heiligung vollführt und auch die Bewegung der Mission treibt. Der Geist Gottes wird genannt, der dann in diesem Neuen, auch in der örtlichen Gemeinde wirkt, der Geist der Wahrheit. Er ist in diesem Neuen, in dieser Gemeinde, in diesem Erlöstsein, in diesem neuen Leben aus Gott vorhanden. Geist der Wahrheit. Ich lese mal 1. Johannes 5, 6. Wo Johannes das so formuliert und sagt, dieser ist es, der gekommen ist von Jesus Christus durch Wasser und Blut. Jesus Christus nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der da bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Dieser Geist ist die Wahrheit. Hier ist also ein ganz neues Zusammengefügtsein entstanden in der Gemeinde. Die Gemeinde zu Thessalonich, die erweckt war am Anfang, sie lebte in dieser neuen Dimension der Wahrheit. Der Geist der Wahrheit war unter ihnen. Das alte Leben der Angst, der Furcht war abgelegt. Aber es kann, wenn wir nicht achtsam sind, wieder aufleben. In Johannes 14, Vers 17 heißt es auch in diesem Zusammenhang, dass die Welt diesen Geist überhaupt nicht empfangen kann. Schon in Vers 16, ich will den Vater bitten, sagt der Herr Jesus, und er wird euch einen anderen Tröster geben, der bei euch bleibt ewiglich. Das ist der Geist der Wahrheit. Er offenbart absolut die göttliche Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Wir sind also in dieser Welt als örtliche Gemeinde oder als Gemeinde auf Erden in der Konfrontation mit dem Geist der Lüge, zumal der Geist der Wahrheit durch den Heiligen Geist unter uns ist. Und hier ist der Kampf immer wieder persönlich angesagt, im Geist der Wahrheit zu bleiben. In diesem Lichte verstehen wir die Mahnung des Apostels, dass er sagt, ihr sollt nicht wieder werden wie die, die keine Hoffnung haben, nämlich die den Geist der Wahrheit nicht haben. Die Welt kann den Geist der Wahrheit nicht empfangen. Die haben keine Hoffnung. So dürft ihr jetzt nicht mehr leben. Ihr habt den Geist der Wahrheit empfangen. Und in Kapitel 15 vom Johannesevangelium, Vers 26 sagt der Herr Folgendes: Wenn der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, das ist der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Also der Geist pulsiert in der Gemeinde und offenbart die Wahrheit Gottes, den Willen Gottes. Der Heilige Geist wird auch genannt Geist der Herrlichkeit Gottes. Im Petrusbrief, die Apostel standen ja alle unter derselben Führung des Geistes Gottes, schreibt der Apostel Petrus in Kapitel 4, Vers 14, selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, der ruht auf euch, der Herrlichkeit. Etwas ganz Entgegengesetztes zu dem, was wir in der Welt finden. Da ist nicht der Geist der Herrlichkeit. Da ist der Geist der Materie, der Vergänglichkeit. Und Vergänglichkeit hat mit Herrlichkeit wenig zu tun. Herrlichkeit ist ein Glanz, der unaufhörlich vorhanden ist in der Ewigkeit. Ihr habt den Geist der Herrlichkeit Gottes. Dieser will also in der Gemeinde eine andere als eine irdisch-menschliche Herrlichkeit aufzeigen und wirken. Darin soll eine erweckte Gemeinde immer wieder stehen. Die Gemeinde soll ja beschenkt werden mit himmlischen Gütern, wie wir es auch in Epheser 1, Vers 3 lesen. Herrlichkeit, Herrlichkeit, die Hoffnung in uns des Lebens immer wieder lebendig sein lässt. Darum das Wort lebendige Hoffnung, nicht nur Hoffnung schlechthin. Hoffnung, so sagen ja die Leute, Hoffnung stirbt zuletzt. Naja, aber das ist dann ein Ausdruck, der nicht bezeichnet, dass in jedem Falle etwas eintritt, was man hofft. Lebendige Hoffnung heißt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist Fakt. Das ist lebendige Hoffnung. Da kann mir jemand erzählen, was er will. Ich weiß das. Auch wenn ich Jesus nicht sehe. So weiß ich es doch. Und diese Herrlichkeit Gottes, die Geschenke durch den Heiligen Geist geoffenbart, sollen diese Hoffnung in mir auch lebendig halten. Der Heilige Geist wird auch ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit oder Zucht genannt, in 2. Timotheus 1, Vers 7. wo Paulus das auch schreibt. Wir haben keinen knechtischen Geist oder einen Geist, unter dem wir uns wieder fürchten müssen, empfangen, sondern es ist der Geist der Kraft. Es ist der Geist der Liebe. Es ist der Geist der Zucht, der Besonnenheit. Er will also in Jesus Christus, dieser Geist, die wir in Jesus sind, und spüren lassen, dass er kräftiger ist als alle Widerwärtigkeiten, die auf Kinder Gottes zukommen können. Er ist Kraft, kräftiger als alles, was wir auch nennen können. Das soll uns ja in dieser Hoffnung, in der Freude erhalten, auch die Thessalonicher. Das sollte Ihnen ja auch immer wieder bewusst werden. Ihr habt im Glauben angefangen. Ihr habt den Geist der Kraft. Jetzt bleibt da drin. Lasst euch nicht betrüben durch die Trübsale, die an euch rankommen. Und Geist der Liebe. Er ist ein Geist, der verbindet. Nur er verbindet. Denn es ist das Band der Vollkommenheit, sagt die Schrift. Die Liebe. Dieser Geist verbindet, nichts anderes verbindet Menschen innig als dieser Geist. Und daran sollten auch die Thessalonicher wieder erinnert werden, ihr habt den Geist der Liebe empfangen. Bleibt also verbunden. Und dann leuchten schon langsam die Mahnungen auf, die ich gelesen habe, dass da etwas abbröckeln könnte, dass diese Verbundenheit durch den Geist der Liebe nicht mehr so stark vorhanden ist. Und es ist der Geist der Besonnenheit oder Zucht auch genannt, das heißt der Geist der Ordnung, der alles in der Gemeinde, die an Jesus bleibt, zurechtbringt. Denn die Menschen können für Gott nichts ordnen, weil die Menschen keinen Ordnungssinn haben, der göttlicher Natur ist, sondern Gott selber muss ordnen. Er muss sagen, was zusammengehört, was nicht zusammengehört, was richtig ist, was falsch ist. Er ist ein Geist der Zucht, der Ordnung, so dass die Erweckungsgemeinde in einer wunderbaren Ordnung miteinander lebt. Das Wirken des Heiligen Geistes im Leben der Gläubigen ist also notwendig, damit die Gemeinde Zeugnis geben kann in dieser Welt von dem neuen, von dem anderen Leben, nicht von dem menschlichen Leben, sondern von dem göttlichen Leben. Und Jesus Christus sagt, dieser Geist, den ihr empfangt, der wird euch nicht nur in einige Details leiten, sondern in alle Wahrheit. Und zu den Juden sagte er, diese Wahrheit macht euch frei. Frei von dem Blick auf das vergängliche Leben. Das heißt, ihr nehmt also das vergängliche Leben nicht mehr so wichtig wie vorher, weil es euch auch traurig gemacht hat, sondern ihr nehmt das neue Leben wichtiger als das vergängliche. Es steht höher. Das neue Leben macht euch frei. Die Wahrheit macht euch frei. Und damit dieser Geist des Herrn, der Geist Gottes, nicht in seinem Werk, das er vollführt in den Gläubigen, in der Gemeinde, gehindert wird, sollen geistliche Regeln beachtet werden. Wo geistliche Regeln nicht beachtet, sondern missachtet werden, entstehen Verletzungen untereinander und der Heilige Geist zieht sich im Leben der Einzelnen und auch der Gemeinde zurück. Das heißt, da kommt plötzlich wieder Angst und Furcht auf. Vorher war keine Sorge da, vorher war Freude da, Liebe, Glaube und plötzlich wieder Traurigkeit, Sorge und vieles andere, was damit zusammenhängt. Und nun diese Regeln, von denen wir gelesen haben, Ermahnungen, die der Apostel Paulus dieser Gemeinde auch geben musste. Das Hören auf Gottes Wort. Ja, wenn als eine geistliche Regel hier die Art des Umgangs miteinander und besonders mit den Verantwortungsträgern, die Gott ja in die Gemeinde gesetzt hat. Wir lesen ja auch in der Schrift im Korintherbrief, etliche sind Hirten, Lehrer, Evangelisten und so weiter. Unterschiedliche Gaben gegeben, die auch Gemeinde segnen sollen und ihr helfen sollen. Wenn also jetzt hier in der geistlichen Regel diese Art des Umgangs mit denen, die als Verantwortungsträger in der Gemeinde genannt werden, gegeben sind, geht es nicht in erster Linie um die Menschen, die die Gaben bekommen haben, um die Brüder, sondern um das Werk, an das sie gestellt sind und das, was sie in der Aufgabe weiterzugeben haben. Nicht? Ich lese nochmal diese Verse. Wir bitten euch, liebe Brüder, erkennt an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen, habt sie umso lieber um ihres Werks willen. Um ihres Werks willen. Nicht, weil sie besondere Leute sind, weil sie bessere Leute sind, aber weil ihnen von Gottes wegen eine Aufgabe zugeteilt worden ist, die sie zum Wohle der Gemeinde, zum Wachstum der Gemeinde weitergeben sollen. Wir könnten sagen, ist doch erstaunlich, dass Paulus das den Thessalonichern schreiben muss. Bei diesen Eingangsworten kann denn sowas passieren, dass sie plötzlich in Unruhe verfallen und nicht mehr aus der Einheit im Heiligen Geist aufeinander hören und sogar die Werkzeuge unter ihnen, die Gott eingesetzt hat, nicht mehr ernst nehmen? Ja, das kann passieren. Wodurch? Durch Trübsal. Durch Trübsal. Wie wir es vorhin schon sagten, durch mancherlei Situationen, die uns einfach nicht gefallen, die einfach ungut sind, bis hin zur Krankheit oder eben, dass ein lieber Mensch stirbt, so wie hier bei den Thessalonichern. Da kann Unruhe aufkommen und da kann dieses Verbundensein, der Ergänzen der verschiedenen Gaben gestört werden. Also es geht hier bei den Boten, die hier beschrieben sind, nicht um besondere Menschen, sondern um diese besondere Gabe und den Auftrag Gottes, der durch sie deutlich gemacht wird und das Wort Gottes durch sie der Gemeinde hörbar, spürbar, sichtbar im Wandel gemacht wird. Das Hören auf Gottes Wort durch die Verantwortungsträger soll also und stets zur notwendigen Ermunterung dienen, zur Zurechtweisung und zur Stärkung im Glauben. Es soll eine Hilfe sein. So wie die Gemeinde also nun mit den vom Herrn in Verantwortung gesetzten Geschwistern umgeht, geht sie auch mit dem Wort Gottes um. Paulus will hier sagen, wenn ihr diejenigen, die an euch arbeiten, nicht achtet, achtet ihr das Wort Gottes nicht, was Gott durch sie geben will. Das ist also eine Beziehung, die der Herr selbst in seiner Gemeinde hergestellt hat, zwischen seinen Werkzeugen und zwischen denen, die durch sie erfahren sollen, so wie die Propheten früher, auch in Israel, und am Anfang der Gemeinde erfahren sollen, wie es weiterging. Und wir lesen im Alten Testament, was tat das Volk? Sie hörten nicht auf die Propheten. Sie schlugen zum Teil die Propheten. Aber was taten sie in Wahrheit? Sie lehnten das Wort Gottes ab, nicht nur den Propheten. Sie lehnten das Wort Gottes ab. Das ist das, was hier beschrieben wird, was möglich werden kann durch Trübsal. Ach, ich will das gar nicht mehr hören. Mir geht es so elend und schlecht. Ich kann das nicht mehr hören. Aber da sollte die Gemeinde zu Thessalonich bewahrt werden, dass sie den Frieden hält untereinander, dass sie sich nicht vom Widersacher stören lässt und das neue Leben abspenstig machen lässt. Und da werden dann eben einige Dinge genannt, die noch sehr wichtig sind. Liebe und Frieden natürlich, was schon am Anfang des Briefes gesagt worden ist. Und eben auch das erweckliche Leben, in dem auch, wenn jemand abweicht, hier heißt es, dass diejenigen, die unordentlich wandeln, zurechtgewiesen werden. Warum? Man könnte ja sagen, na gut, lass doch den, wir machen weiter so. Jedes Glied in der Gemeinde ist ein wichtiges Glied. Ich erinnere einfach mal an die Einnahme von Jericho. Von Jericho. Josua hatte den Auftrag, das Volk so zu führen, dass ohne kriegerischen Handlungen die Stadt eingenommen werden sollte, die Mauern sollten fallen. Und genauso geschah es, aber die Anordnung lautet, niemand darf sich vergreifen an der Beute. Und dann war ein einziger Mann, der das doch getan hat, der sich etwas weggenommen hat von dem, was er gefunden hat und hat es in seinem Zelt vergraben. Und was passierte? Das ganze Volk war blockiert durch den einen Mann. Denn sie spürten, wenn Gott uns diese feste Stadt Jericho in die Hand gibt, dann wird er uns ja das kleine Dörflein Ai auch in die Hand geben. Und dann versuchten, er sagte, ach, schick nicht das ganze Volk hin, ach, da gehen ein paar Leute nur hin und die werden die Stadt schon einnehmen. Und dann fielen viele im Kampf und mussten fliehen. Und dann kam heraus, dass nur ein einziger nicht richtig wandelte und das ganze Volk blockiert war. Und Gott sagte, Josua, warum liegst du dort und warum betest du? Ihr habt einen Bann unter euch, tut den Bann weg. Und als sie das dann taten, als das offenbar wurde und das bereinigt worden ist, hatten sie plötzlich wieder Sieg. Als Gruppe, als Gemeinde, als Volk, verstehen wir. Deswegen geht es hier in der Regelung um das Ganze, nicht um den Einzelnen nur, dass man sagt, na da ist einer unordentlich, den müssen wir mal ein bisschen zurechtbiegen, sondern es geht um das Ganze, dass der Herr die gesamte Gemeinde hier in Thessalonik oder eben auch jede örtliche Gemeinde weiterführen kann, dass sie Sieg hat in der Verkündigung des Evangeliums. Dann ist gesagt, dass auch Trost da sein soll bei den Kleinmütigen. Kleinmütigen, die vielleicht immer wieder in Selbstzweifel verfallen. Ach, ich bin so schwach, ach, das schaffe ich sowieso nicht. Naja, und dass der Herr mit mir zufrieden sein kann, weiß ich nicht. Und jetzt erlebe ich das und erlebe ich das. Kleinmütigen. Warum sollen sie getröstet werden? Damit die Gesamterweckungskraft weitergeht. Dass hier kein Hindernis in der Evangeliumsverkündigung entsteht. Und wenn wir mal so hineinhorchen, auch in die örtlichen Gemeinden, was redet man miteinander? Die profanen Probleme. Die werden ausgetauscht. Hier zieht's, da zieht's, ach, da habe ich das erlebt. Es wird wenig von der Herrlichkeit Gottes geredet. Viel Kleinmut, viel Unglaube wird ausgetauscht. Und das soll nicht sein. Das hindert den erwecklichen Geist. Es soll über allem immer der Geist der Kraft und der Herrlichkeit Gottes stehen. Deswegen tröstet die Kleinmütigen und tragt auch die Schwachen. Tragt die Schwachen. Es gibt ja immer wieder welche, die vielleicht sich ein Gewissen machen aus mancherlei Dingen, weil sie sagen, ach, das darf ich nicht tun und jenes nicht tun. Wir kennen das auch im Römerbrief im Blick auf die Speisen. Ach, ich darf das nicht essen und jenes nicht essen. Hier sollen nicht lange Diskussionen geführt werden. Das darfst du doch essen und so weiter, sondern trag sie einfach. Trag sie einfach. Versuch sie jetzt nicht einfach zu überzeugen, dass sie anderes tun könnten, sondern nimm ihre Schwachheiten an und nimm sie einfach mit. Und Paulus sagt, dann verzichte du eben in seiner Gegenwart auch auf Fleisch und Wein. Trag sie einfach. Versuch sie nicht zu belehren. Denn du machst sie durch deine Belehrung nicht stark. Sie sind schwach, ja? Es geht um das Ganze. Es geht um das Ganze. Es geht nicht immer um den Einzelnen nur. Tragt die Schwachen. Ich lese uns mal, damit wir das biblisch legitimieren können, auch in Römer 14, Vers 14 bis 15 und Vers 21, wo der Apostel Paulus ja Folgendes schreiben darf. Ich weiß und ich bin gewiss in dem Herrn Jesus, dass nichts unrein ist an sich selbst. Nur für den, der es für unrein hält, ist es unrein. Wenn aber ein Bruder wegen deiner Speise betrübt wird, so handelst du nicht mehr nach der Liebe. Bringe nicht durch deine Speise den ins Verderben, für den Christus gestorben ist. Es ist besser, Vers 21, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und tust nichts, woran dein Bruder sich stößt. Denn ihr müsst in einer Einheit leben. Es geht um das Ganze. Und in Kapitel 15, die ersten Verse, wir, die wir stark sind, wie wir vielleicht eine gewisse Freiheit spüren, dies und jenes zu tun, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen, also nicht die Zurechtbringung. Und die Belehrung ist jetzt hier das Wichtige, das darfst du doch machen. Nein, trage es einfach. Und habe nicht Gefallen an dir selber. Jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Er hat also nicht sich verteidigt, sondern er ist einfach mitten durchgegangen, durch alle Schwierigkeiten, hat alle mitgenommen, die mitkommen wollten und hat das Erlösungswerk am Kreuz für uns vollbracht. Traget also die Schwachen. Und dann noch eins, was den Thessalonichern gesagt werden musste, seid geduldig gegen jedermann. Am Anfang des Glaubens waren sie bestimmt total geduldig. Ja, sie haben sich vielleicht, um das Bild mal so zu gebrauchen, sich gegenseitig eingehakt und den Arm genommen, mitgenommen und hatten auch Geduld mit den Begrenzungen des anderen. Oder wenn sie mal etwas sagen konnten, was dem anderen helfen sollte, konnten sie abwarten, bis der Reifeprozess voranschreitet. Sie hatten Geduld. Aber nun heißt es jetzt, dass sie Geduld haben sollen, dass irgendetwas vielleicht in ihr Leben hineingekommen ist, wo Ungeduld aufkommt. Und Ungeduld ist immer eine Voraussetzung, um gegeneinander zu stehen. Wer ungeduldig ist, hat zumindest Gedanken, negative Gedanken gegen den Nächsten. Weil er von ihm etwas erwartet und fordert, was der nicht gibt. Jedenfalls nicht gleich. Und dann denkt man erstmal schlecht über ihn. Manchmal sagt man es sogar schlecht. Und handelt vielleicht sogar schlecht, indem man sich entzieht von ihm. Deswegen musste auch hier gesagt werden, seid geduldig gegen jedermann. Ungeduld bewirkt nie etwas Gutes. Ungeduld blockiert sogar das Hören auf das gute Wort Gottes. Ungeduld im eigenen Herzen verschließt mir das geistliche Ohr. Ich kann gar nicht mehr hinhören, was Gott sagt, weil ich beschäftigt bin mit dem, was mich ungeduldig gemacht hat. Deswegen bringt es uns nicht als Einzelne und als Gemeinde voran, und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt es und bringt es auf den Punkt in Kapitel 10, Vers 36 und sagt, Geduld ist euch nötig. Und jetzt sagt er warum? Damit ihr den Willen Gottes tut. Das heißt also nicht nur Geduld im Warten auf die Gebetserhörung, sondern auch Geduld mit dem Nächsten. Wenn ich nicht mehr abwarten kann, wie er wächst, er braucht vielleicht länger als andere. Dann kann ich auch den Willen Gottes in meinem Leben nicht mehr erfüllen, weil ich dann blockiert bin für die Wegweisung des Herrn. Geduld heißt doch aber auch und wird hier den Thessalonichern gesagt und ich denke auch allen Gläubigen, wo sie sind, gerade in der Trübsal, Geduld heißt, gib niemand auf. Gib niemand auf, bete weiter für ihn und vergib, wo er dich betrübt hat. Sei barmherzig in allen Dingen, denn der Herr sagt, der himmlische Vater ist auch barmherzig, seid auch ihr barmherzig. Das ist das neue Leben, das können wir ja gar nicht machen. Das ist aber das, wovon Paulus ja geschrieben hat im Römerbrief. Ihr seid mit Christus gestorben, jetzt ist ein neues Leben und das Leben pulsiert weiter. Dazu müsst ihr euch bekennen. Dann habt ihr auch die Voraussetzung, ein Segen hier in dieser Welt zu sein. An dieser Stelle erfüllt sich dann auch immer wieder das Wort, was der Herr Jesus in Matthäus 18 sagt. Dann sind zwei oder drei oder mehr in seinem Namen versammelt und er ist dabei. Er ist dabei. In dem neuen Leben ist er immer dabei. Aber mich wundert es trotzdem immer wieder, dass das der Gemeinde zu Thessalonich geschrieben werden musste. Und dann hinterfragt man sich selbst, ja, wenn der das schon geschrieben werden muss, wie viel mehr muss es denn mir geschrieben werden? Ja, denn die hat so eine Qualität, wie ich sie vielleicht in meinem Leben noch gar nicht entdeckt habe. Was der alles bescheinigt wurde. Und nun wird ihr noch gesagt, dass sie gewisse Regeln beachten müssen. Auch dieses, was wir noch im Vers 15 gelesen haben, seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte. Also spätestens an dieser Stelle hätte ich gesagt, also das kann der Gemeinde dort gar nicht passiert sein. Böses mit Bösem, das kann man nicht verstehen. Die so in der Liebe Gottes gebettet sind, im Glauben leben, ja, und in der Hoffnung und so, dass da Böses mit Bösem, ja, es kann geschehen. Der alte Mensch, den wir mit uns herumtragen, möchte oft zum Zuge kommen. Und wenn der angepiekt wird, dann ist er gerne bereit, Böses mit Bösem zu vergelten. Scheltwort mit Scheltwort. Er muss nur die entsprechenden Schmerzen verspüren. Ja, das sollen wir also auch nicht tun. Wir sollen immer wieder das Gute suchen. Jaget nach. Alle Zeit dem Guten. Untereinander, also hier wird zuerst die Gemeinde genannt, denn das ist immer wieder das Übungsfeld. Alles, was in der Gemeinde der Gläubigen nicht passiert, kann auch nicht in der Welt passieren. Was unter den Gläubigen nicht funktioniert, das Annehmen untereinander, kann auch in der Welt nicht passieren. Deswegen steht hier untereinander und gegen jedermann, also dann darüber hinaus. Und so finden wir es dann auch im Petrusbrief, wo es ja heißt, dass wir auch im Glauben darreichen sollen, die brüderliche Liebe und dann die allgemeine Liebe. In allem geht es also um den Segen, den der Herr unter den Seinen ausbreiten will, mitten in seiner Gemeinde spürbar machen möchte. Er will uns in Frieden und Geborgenheit und Sicherheit durch diese Weltzeit führen und zum Segen für viele werden lassen, sei es jetzt in der Familie, sei es am Arbeitsplatz, sei es auch an dem Ort der Welt, wo wir stehen. Denn wo der Geist Christi weht, da ist Freiheit, Freiheit des neuen Lebens. Und da wird auch entsprechende Frucht zum ewigen Leben gewirkt. Das, was Gott sucht, merken wir, die Gemeinde zu Thessalonich, Erweckungsgemeinde, musste ermahnt werden, aufzupassen, dass gewisse Dinge nicht mehr wieder Raum gewinnen, sondern dass sie in der Liebe zu Jesus bleiben und somit also auch in der Gemeinde, zum Nächsten, zu dem Werk des Herrn und darüber hinaus auch zur verlorenen Welt, die noch gewonnen werden soll.